Virus Delight, der Millennium-Podcast. Jeden Monat besprechen wir eine Folge der Serie Millennium. Reist mit mir in eine Welt voller düsterer Geheimnisse, spannender Fälle, Prophezeiungen, Verschwörungen. Und wir fragen uns immer wieder, where is the light? Folge 01, where is the light? Der Millennium-Podcast. Mein Name ist Christian und ich darf euch herzlich begrüßen zu meinem neuen Fantasy-Mystery-Krimi-Podcast mit der tollen Serie aus den 90er Jahren, Where is the Light? Wir werden jeden Monat eine Folge dieser tollen Serie besprechen und ich freue mich, mit euch diese Rewatch und diese Reise über die nächsten Jahre so anzugehen. Ihr Lieben, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian, wie ich schon gesagt habe, komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz, wohne dort direkt an der Deutschen Weinstraße, arbeite in einem ansässigen Chemieunternehmen dort und bin ein großer Nerd, kann man schon sagen. Ich bezeichne mich schon selbst als Nerd. Ich liebe Star Trek, fast alle Serien von Star Trek, Bücher über Star Trek und bin auch natürlich ein großer Mystery-Fan, hauptsächlich natürlich von Twin Peaks und von Akte X, habe aber auch wieder Millennium endlich für mich entdeckt und freue mich darauf, diesen Rewatch mit euch jetzt machen zu können. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir in die Folge jetzt einsteigen. Ich habe eine Einführungsfolge vor kurzem veröffentlicht, die Folge 00. Wer mit Millennium noch nichts zu tun hatte, dem empfehle ich, hört da mal rein. Und für die, die Millennium zwar kennen, aber nicht mehr so auf dem Schirm haben, wie ich auch damals, der sollte vielleicht noch mal reinhören und sollte sich vielleicht noch mal das ein oder andere noch mal zu Gemüte führen, damit der Einstieg in diese Besprechung ein bisschen einfacher fällt. Ja, das war eine riesengroße Vorbereitungszeit, habe ich erzählt. Und zwar hatte ich schon Anfang des Jahres hatte ich schon angefangen mit diesem Podcast. Und zwar kam es so, dass ich noch Umzugskartons bei mir im Keller stehen habe und die mal ausgeräumt habe. Und da sind dann natürlich auch mir einige DVDs in die Hand gefallen, unter anderem auch noch ein paar tolle Filme. Und ganz unten lag Millennium. Und zwar Staffel 1 bis 3. Und ich dachte mir, Alter, du hast das seit 2005 nicht mehr gesehen. Es wird Zeit für ein Rewatch. Und wenn ich schon einen Rewatch mache, dann mache ich es richtig. Ich will nochmal alles über die Serie erfahren und möchte es auch mit anderen teilen. Wie wäre es denn mit einem Podcast? Ja, da habe ich mir mal ein paar Folgen angeschaut und dachte mir, okay, diese Serie ist doch, für das, dass sie nur 67 Folgen lang ist, doch sehr komplex. Und habe mich da mal eingelesen über diverse Webseiten, über Bücher und habe festgestellt, okay, da habe ich noch ein ganz schönes Defizit und habe da mal angefangen, Skripte zu schreiben und habe jetzt im Mitte März diese Einführungs-Podcast-Folge dann jetzt aufgenommen und bin auch froh, dass ich das gemacht habe, denn nämlich habe jetzt Futter ohne Ende, Leute. Ihr werdet staunen, was man aus so einer Serie noch alles rausholen kann und freue mich darauf, jetzt mit euch diese komplette Serie zu besprechen. Für euch noch kurz eine Info, die Podcasts werden immer zum 15. eines Monats erscheinen. Das heißt, wir haben heute den 15.04. Folge 1. 15.05. wird die Folge 2 dann in die Medien gestellt und am 15.06. die Folge 3, 15.07. die Folge 4 und so weiter. Also immer in diesem Rhythmus, so könnt ihr euch das einfach merken. Ihr habt einen Fixtermin, ich habe einen Fixtermin und ihr wisst, wann diese tolle Serie besprochen wird. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach jetzt mal ein in die Vorbesprechung und dann steigen wir in die Folgenbesprechung ein. Vorbesprechung deswegen, denn Millennium hatte es schon von Anfang an nicht einfach und musste da schon einige Hürden nehmen. Ihr habt ja schon in der Einführungsfolge schon mal so ein bisschen was gehört, was da für Hürden schon genommen wurden und jetzt spiegelt sich alles im Herbst 1996 ab. Herbst 1996, neue Staffeln einer Serie werden eingestellt. Unter anderem werden auch neue Serien in den Networks eingestellt. Unter anderem eine Serie namens Millennium. Natürlich muss man so eine Serie, gerade in der Zeit, wo das Internet noch nicht so groß war, bewerben. ja, man hatte diesen Arbeitstitel damals genommen, 2000. Gott sei Dank hat man den ganz schnell wieder verworfen und hat die Serie Millennium genannt, zum Glück. Ja, diese Serie wurde natürlich Wochen vorher schon, auch Monate vorher schon angepriesen. Und zwar hatte man immer solche Leitwörter benutzt oder Leitsätze aus dem Vorspann. Also wait, worry, who cares. Das heißt, wenn du irgendwo in einen Bahnhof zum Beispiel, in einen U-Bahnhof reingefahren bist, dann irgendwo an der Wand war dann so ein schwarzes Plakat und da stand dann who cares oder worry. Und man hatte sofort ja so eine Art Wort da stehen, wo man sich denkt, hä, was meinen die damit mit einem Filmplakat, wo dann draufsteht who cares oder worry oder wait. Und schon haben die Leute angefangen, sich ja zu fragen, was ist denn das? Geheimnisvoll, ja, düster. Da die Plakate waren alle sehr, sehr düster gemacht. Und ich habe mir da mal einige Plakate im Internet auch damals mal angeschaut. Man sieht dann zum Beispiel auf einem Plakat ja diese Wälder, wo die Polizisten mit ihren Taschenlampen durchlaufen und dann steht unten drunter, who cares? Und man denkt, hä? Ja, was? Wen interessiert was nicht? Gar nicht mal so schlecht, dieser Trick. Und das hat natürlich die Leute natürlich darauf gebracht, das zu hinterfragen. Und halt irgendwann kam ja dann auch raus, dass diese Serie vom Akte X-Schöpfer Chris Carter gemacht wurde. Und schon waren die Leute, ja, damals muss man ja dazu sagen, war ja Akte X auf dem Höhepunkt. Und schon waren die Leute gleich fasziniert und wollten natürlich mehr über die Serie erfahren. Ja, damals gab es dann auch bei Fox so ein, die haben ja auch ein Kabelnetzwerk. In den USA läuft das ja meistens alles über Kabel. Die ganzen Fernsehsender, das ist ja nicht so wie bei uns, dass man auch über Satelliteschüsseln und so weiter das sich anschauen kann. Bei den Amerikanern ist das Kabelnetz das stärkste ausgebaute Netz, was Medien angeht, beziehungsweise was das TV angeht. Und damals übertrug Fox eine Kinovorpremiere dieser Folge übers Internet. Das heißt, die haben gestreamt. Das war damals ein absolutes Novum. Nochmal zur Erinnerung, wir befinden uns im Herbst 1996. Und da schon eine Serie zu streamen, beziehungsweise eine Folge, das ist schon ein absolutes Novum. Und der Breitbandausbau war damals, ich glaube, im Promillebereich. Deswegen ja, war das damals ein absolutes Novum. In Schottland, da gab es, warum auch gerade immer dort, fragt mich nicht, gab es eine riesengroße Party, habe ich nachgelesen. Und da bekamen Gäste exklusiv die Pilotfolge vorgeführt. Und die muss auch damals schon gut angekommen sein. Und einige haben auch schon gesagt, wow, das wird eine tolle Serie geben. Ja, wie ich ja schon sagte, die Serie hatte gleich am Anfang große Hürden zu nehmen. Die Verantwortlichen von Fox haben beschlossen, die Erstausstrahlung und weitere Ausstrahlungstermine, haltet euch fest, auf den Freitag zur Primetime zu legen bei Fox. Primetime, Fox, freitags war Akte X-Zeit. Also Akte X soll dieser neuen Serie Millennium weichen. Ja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das in dieser Fanszene, die ja gerade sehr, sehr groß war bei Akte X, einen riesen Aufschrei gab. Ja, zum ersten Mal war Millennium für die Erstausstrahlung für den 25.10.1996 gelegt worden. Das heißt, es war ein Freitag. Ja, und das bedeutete, dass dieser auch an diesem ja, Datum startet und dass der Freitag exklusiv für Millennium freigehalten wird und nicht mehr für Akte X. Das gab einen absoluten Aufschrei. Ja, viele sagten, das ist ein No-Go. Da gab es Wochen vorher schon Riesenproteste. Und eine Serie vor dem 25.10. ist auch gestartet, nämlich eine Serie namens Profiler auf NBC. Ja, und dann gab es natürlich schon gleich große Diskussionen im Internet damals, und zwar auf diversen Fanseiten, die dann geschrieben haben, ja, wer ist denn eigentlich jetzt die richtige Profiler-Serie? Ist es Millennium? Ist es Profiler? Ja, wer hat dann vielleicht bei wem abgeschaut? Gleich das Nächste. Und der ganze Konflikt, der hat sich dann wirklich verschärft. Und als die Fans das erfuhren mit diesem Sendeplatz, gab es dann regelrechte Shitstorms per E-Mail. Die haben Fox mit E-Mails bombardiert. Es wurden Internetseiten, inoffizielle Internetseiten, ja, in, aus dem Boden gestampft, regelrecht. Und man hat sich darauf ja dann echauffiert, dass erstens mal eine neue Serie den Sendeplatz von Akte X wegnimmt. Man hat sich darüber echauffiert, dass diese Serie so spät ausgestrahlt wird. Es war nämlich in dieser Season die letzte Serie, die ausgestrahlt wurde, am 25.10.96. Und man hat auch gleich über die Serie hergezogen, obwohl man noch gar nicht wusste eigentlich, was in dieser Serie passiert. Dazu mal zwei Zitate, und zwar einmal eins von David Duchovny, dem Akte X-Hauptdarsteller, der Fox Mulder spielt, und von Chris Carter, der Millennium bzw. Akte X ins Leben gerufen hat, der Schöpfer dieser beiden Serien. Fangen wir mal mit David Duchovny an. Der hat damals bei Entertainment Tonight gesagt, irgendwie fühle ich mich, Sie wissen schon, ein bisschen wie ein Einzelkind, dem man eines Tages erzählt, hey, du hast jetzt ein kleines Brüderchen. Und dann überlegt man sich vielleicht, ob man sich nachts nicht ans Bettchen schleicht und einen großen Stein hineinplumpsen lässt. Ja, typisch David Duchovny, der lässt öfters mal solche Sprüche ab. Und Chris Carter war da ein bisschen harmloser gewesen. Der hat nur gesagt, ich nehme es mit Fassung und stelle mir vor, dass Akte X von Außerirdischen entführt wurde. Ja, das zeigt aber, wie weit die Diskussionen damals gingen. Und Fox musste dann auch irgendwann juristisch sogar einschreiten, denn es gab dann auch Internetseiten, die dann, frag mich nicht, wie sie es gemacht haben damals, aber sie haben Ausschnitte aus der Serie schon im Internet hochgeladen und das war nicht von Fox freigegeben, das waren urheberrechtliche Verletzungen damals schon und Fox ist damit mit der juristischen Keule gekommen und hat dafür auch gesorgt, dass diese Seiten wieder geschlossen wurden. Unter anderem hatte dann Fox später dann auch den Titel Big Brother gehabt in der Szene und hat gesagt und hat halt auch nachgesagt bekommen, dass sie für Zensur da wären und nicht für die Leute zu unterhalten. Das war dann schon ja so ein Kleinkrieg eigentlich zwischen Fans und diesem großen Network. Was dann aber auch klar war, dass gerade Zeitungen sich unwahrscheinlich darauf gestürzt haben, also viele Journalisten haben sich auf diese Serie gestürzt und haben die gleich auch mit Profiler ja, verglichen, obwohl Millennium zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Also die Premiere dieser Show war noch nicht im Fernsehen und die haben sich schon mit Profiler verglichen. Ja, Kritiker, also Journalisten, Zeitungen, Internetseiten, die haben dann schon vor der Ausstrahlung zum Beispiel gesagt, die Serie kultiviere die Darstellung von Gewalt zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Oder Zitat, die Serie baue ausschließlich auf Schockeffekte. Und jetzt nochmal für euch noch so ein bisschen Hintergrundwissen. Es gibt in den USA eine Firma, die nennt sich Nielsen Media Research. Die gibt es schon seit den 60er Jahren. Und die machen nichts anderes als eine konkrete Zielgruppenansprache, ja, durch Fernsehwerbung und analysieren diese. Das heißt, ist die Meinung über eine Serie gut, dann ist die Serie auch gut. Ist die Meinung über eine Serie schlecht, ist sie wahrscheinlich schlecht, auch wenn die Serie eigentlich inhaltlich gut ist. Und das wurde natürlich auch vorab schon gemacht. Es wurden Umfragen gemacht und die waren eigentlich überwiegend negativ. Und diese ermittelten Zahlen, die waren gelinde ausgedrückt für Millennium damals, ja, schlecht. Und das war kein guter Start, auch eigentlich für Millennium. Die hatten da schon so eine Krone aufgesetzt bekommen nach dem Motto, ihr seid ja, schlecht, obwohl es noch gar nicht ausgestrahlt wurde. Ja, die Frage stand dann im Raum, floppt Millennium? Man muss aber auch daran denken, dass Millennium erstmal starten muss und ein Stammpublikum eigentlich aufbauen muss. Wie sich dann diese Zahlen im Laufe der Serie entwickelt haben, werde ich euch immer wieder mal in den einzelnen Podcasts erzählen, denn da habe ich aus ganz sicherer Quelle tolle Zahlen dazu. Und aber nur die US-Zahlen, leider keine deutschen Zahlen. Ja, da würde ich doch sagen, fangen wir doch schon mal so ein bisschen an mit Zahlen. Erstausstrahlung in den USA, 25.10.96 auf dem Sender Fox. Leute, es haben 17 Millionen Menschen diese erste Folge gesehen. 17 Millionen, ja, waren damals Rekord. USA-Rekord. Das gab es noch nie bei einer Pilotfolge, bei einer Serie 1996. Und wir müssen immer daran denken, 96, bitte nicht jetzt mit zukünftigen Serien vergleichen. 17 Millionen Menschen haben die Pilotfolge gesehen. Das ist ein Marktanteil von 11,9%. Hat Nielsen Ratings analysiert. Das war damals für eine Pilotfolge ein Einschaltquotenrekord, den auch Akte X nicht hatte, denn Akte X hatte am Anfang ja auch Anlaufschwierigkeiten und die Quoten sind ja erst später bei Akte X gestiegen. Und hier hatte man gleich 17 Millionen Zuschauer. Die Erstausstrahlung in Deutschland, die war am 17.10.97 auf Sat 1 unter dem Titel Millennium, fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. So eine kurze Anmerkung noch dazu, zu den deutschen Ausstrahlungen. Die Zahlen ja, im deutschen Fernsehen waren so schlecht, dass die Serie ungefähr in der zweiten Hälfte der zweiten und kompletten dritten Staffel auf 23 bzw. auf 24 Uhr verlegt wurden. Bei ProSieben. 2004, 2005 wurde die Serie auch nochmal auf Kabel 1 irgendwann im Nachtprogramm gezeigt und 2009 auf RTL Crime nochmal wiederholt. Leider mit sehr mäßigem Erfolg. Es gibt leider zu den Einschaltquoten und zu den Veröffentlichungen im deutschen Fernsehen, was Millennium betrifft, kaum Quellen. Deswegen werde ich nur die US-Quellen nennen und die US-Zahlen. Ich denke, ihr habt da Verständnis dafür. Ich kam ja 2005 zum Millennium. Und zwar über die DVD-Veröffentlichung. Also ich habe die nicht in den 90er Jahren gesehen. Und kannte die Serie vorher nur vom Namen, aber ich kannte sie nicht, ja, inhaltlich, habe sie nicht gesehen. Und die ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte damals von 1997 bis 2005 keine einzige Folge davon gesehen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal im Fernsehheft, glaube ich mal, was von Millennium gelesen hatte, aber irgendwie ging diese Serie an mir komplett vorbei. Aber jetzt genug, was die Vorgeschichte angeht. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Folgenbesprechung. Ich habe euch jetzt schon mit Infos eben zugeballert. Ich werde euch noch mehr Infos geben. Ab und zu auch über die Schauspieler, über die Nebendarsteller, über die Gaststars werde ich euch natürlich ein bisschen was sagen. Und auf meinem YouTube-Kanal Where is the Light, der Millennium Podcast, wird es auch immer mal wieder kleine Themen geben wie über Nostradamus, über die Zeichen, über juristische Ausdrücke würde ich auch demnächst gerne noch einen kleinen Podcast machen, dass ihr mal so ein paar juristische Ausdrücke auch kennenlernt, denn die werde ich immer wieder mal in diesem Podcast verwenden. Und wer jetzt nicht gerade ein True Crime Podcast-Fan ist, der wird dann seine Probleme bekommen, wenn ich dann von irgendwelchen juristischen Wörtern spreche. Aber wie gesagt, das kommt in meinem YouTube-Kanal dann noch ausführlich und dann könnt ihr ein bisschen nachhören und vielleicht auch ein bisschen diese Wörter dann auch verinnerlichen, diese Fachausdrücke. Ausstrahlung in den USA, sagte ich ja schon, war der Freitag, der 25.10.1996. Drehbuch wäre schon Chris Carter natürlich. Der Schöpfer der Serie lässt sich natürlich das Drehbuch natürlich auch nicht entgehen. Regie damals David Nutter. Wer David Nutter nicht kennt, der kennt wahrscheinlich aber seine Serien, an denen er mitgearbeitet hat, als Regisseur und als Produzent. Der ist schon ein Schwergewicht in der TV-Branche. Unter anderem natürlich Akte X, Game of Thrones, Shameless, Lost in Space, Terminator, die Serie, Without a Trace. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen, was mir so spontan jetzt eingefallen ist. Schaut mal bei Wikipedia rein. Da werdet ihr sehen, wie viele Folgen dieser Mann, beziehungsweise wie viele Serien dieser Mann mitproduziert hat und wie oft er auch als Regisseur tätig war. Musik, wie bei Akte X, der legendäre Mark Snow. Seine Liste aufzuzählen ist, glaube ich, noch länger als von David Nutter. Dieser Mann hat, glaube ich, fast jede Serie irgendwo in den 80er und 90er Jahren mit Musik versorgt. Also die Liste ist sehr, 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 sehr lang. Der Titel in den USA, der Pilotfolge, ganz schlicht und einfach Pilot. Titel in Deutschland, Der jüngste Tag. Finde ich sogar ein bisschen kreativer. Hätte man vielleicht in den USA auch machen können, statt Pilot. Aber okay, Der jüngste Tag. In Deutschland, Pilot in den USA. Das Ganze spielt in Seattle. Ja, in der Stadt, wo es so viel regnet. Ja, wir haben in Seattle ungefähr 300 Regentage im Jahr. Denn ihr müsst eins wissen, Seattle liegt direkt an der pazifischen Küste und hinten dran kommt schon das, die kommen die Cascades, das Kaskadengebirge, unter anderem mit dem hohen Gebirge der Mount Rainier unter anderem. Und dann bleiben dort die Wolken hängen und regnen sich dann über Seattle ja, regelrecht ab. Man sagt ja nicht umsonst, in Seattle ja, wächst der Schimmel ohne Ende, denn das ist die einzigste Pflanze, die dort am schnellsten gedeiht, weil es so viel regnet. Ja, Downtown Seattle, 2.2.1996. Regen. Ein Mann läuft eine Gasse die Steigung hoch. Ja, so eine Gasse, nicht so eine typische US-Gasse, wie man sie kennt, wo man dann immer diese Feuerwehrleitern und so etwas sieht und die ja, Trashcans an der Seite, sondern diesmal ja, eine massive Mauer an der Seite zu sehen, sehr ein Rundbogen ist zu sehen, es regnet sehr, sehr stark, es ist sehr, sehr düster vom Bild, von der Bildsprache her. Der Mann, der durchs Bild läuft, ist auch dunkel angezogen und der biegt dann nach rechts ab. Und dann können wir schon in Neonschrift lesen, Ruby Tip, ein Strippladen. Und der Mann geht natürlich da rein und man sieht einen langen Gang. Und dieses Ding, ja, dieses ja, Etablissement nenne ich es jetzt mal, wirkt schon sehr schäbig. Grau, dunkel, düster. Man hört im Hintergrund ja, so eine komische Musik laufen. Ich habe da mal Shazam angemacht und war ganz überrascht, dass es ein Song von White Zombie ist. Und zwar heißt dieser More Human Than Human. Und man hört schon im Hintergrund Stöhngeräusche, Lustgeräusche. Und eine junge, hübsche Dame läuft dann auch noch durchs Bild. An der Seite sieht man den Mann stehen in gebückter Haltung, hat eine Baseballmütze auf und der schaut dann auch schon schon ein bisschen so düster rein. Auch sieht man, wie das Personal wechselt. Also die Stripperinnen verlassen den Laden, gehen raus in den Regen. Andere kommen vom Regen rein, machen gerade ihr Schirm zu und sagen ihrem ja, Chef, ihrem Vorarbeiter, ich bin da, ich bin weg. Kleiner Cut in der Umkleidekabine, ruft eine blonde Stripperin, eine wunderhübsche Frau, mit einem Münztelefon ihren Babysitter an und sagt, kannst du noch ein bisschen länger bleiben? Und eine Kollegin meint dann, der komische Franzose ist schon wieder da, der mit den Gedichten. Jetzt gibt's wieder einen kleinen Cut und wir sehen wieder einen großen Raum, der aber sehr schäbig wirkt und da tanzen junge, hübsche Frauen in diesem ja, schäbigen Raum. Also wenn ich dieses Etablissement sehe, dieses hässliche, dunkle, graue Etablissement und dann mittendrin diese wunderhübschen Damen, die da drin tanzen, ich frage mich wirklich, kann man den Laden da nicht auch noch ein bisschen aufhübschen? Aber okay, das gehört wahrscheinlich zur Dramaturgie und soll so ein bisschen diesen schäbigen Flair einfach verbreiten. Und in diesem schäbigen Raum sieht man auf der Gegenseite Fenster. Mehrere Fenster an der Wand, so sind auch nicht gerade sehr gepflegt und sind verschmiert. Und die Frauen tanzen und die Männer darin hinter diesen Fenstern stehen in so einer Kabine und ergötzen sich daran. Ja, eines dieser verschmierten Fenster öffnet sich dann, also da geht so ein Rollladen hoch. Also den wir auch dann sehen wir den Mann, den wir auch vorher schon im Gang stehen sehen haben. Und der hält so ein kleines ja, Zettelchen in der Hand und hält dieses direkt ans Fenster. Und darauf erkennt man auch schon, wenn man das Bild anhält, französische Sprache. Kurz zu diesen Zetteln, ja, das wird sich noch in diesem Podcast noch weiter ja, durch, also wie so ein roter Faden durch diese Folge ziehen. Und zwar, auf diesen Zetteln sind Zitate von William B. Yeats, The Second Coming. Schaut in die Shownotes rein, wenn euch interessiert. Ihr könnt dann über diesen Link euch dieses Poem vorlesen lassen, beziehungsweise ihr könnt es auch natürlich noch nachlesen dort. Ja, und kurz bevor die Stripperin ihr Oberteil ausziehen kann, schließt sich wieder das Fenster. Dann gibt es wieder einen Cut und wir befinden uns wieder ja, in der Umkleide. Ja, und man sieht so einen Spind, der aufsteht, und da steht diese hübsche Stripperin, die Blonde, wieder da, und da steht auf dem Namensschild Calamity. Das ist wahrscheinlich ihr Nachname. Das erfahren wir leider in dieser Serie jetzt, beziehungsweise in dieser Folge nicht. Ist auch nicht ganz so wichtig. Ja, zur Schauspielerin ganz kurz. April Amber Telek heißt sie. Die ist am 29.04.75 in Toronto geboren und ist eine türkisch-kanadische Schauspielerin, die dann auch 1989 bis 1990 eine Modelkarriere gestartet hat. Hatte da auch einen Vertrag mit einer Kosmetikfirma in Asien. 1994 wurde sie sogar Miss Kanada und sie hat halt bei internationalen Wettbewerben auch Kanada noch vertreten und hat da den ein oder anderen Preis auch noch gewonnen. Und bekannt wurde sie, ich kenne die Serie nicht, und zwar als Denise, und zwar in Mr. Troop Mom. Diese Serie sagt mir gar nichts. Die war 2009 auch dem Kinder-TV-Sender Nickelodeon gelaufen. Keine Ahnung, ob das eine erfolgreiche Kindersendung war oder nicht. Das entzieht sich meinen Kenntnissen. Wer mehr über April Telek erfahren will, einfach auf apriltelek.com gehen. Die hat bestimmt auch den ein oder anderen Instagram-Account. Und da könnt ihr vielleicht noch mehr über sie erfahren. Aber jetzt zurück zur Folge. Der Angestellte dieses Strip-Shops kommt rein und sagt, du hast einen Privatkunden, $200 für 10 Minuten, leicht verdientes Geld. Sie meint, ich habe keine Zeit. Und er sagt wiederum, schnell verdientes Geld, $200, 10 Minuten. Ja, wieder ein harter Cut. Man sieht dann die Stripperin, wie sie in diesem schäbigen Raum hinter der Scheibe tanzt und der Franzose zitiert dann wieder irgendwelche Verse. Und man sieht an der Wand hinten schon Blut runterlaufen und Blut über das Gesicht der Stripperin laufen. Und er hat Tränen in den Augen, als er diese Verse weiter zitiert. Im Hintergrund hört man wieder Musik, wieder von einer bekannten Band, und zwar von der Band Nine Inch Nails mit dem Titel Hey Pig. Immer mehr Blut läuft die Wand hinunter. Auch im Gesicht der Stripperin wird es immer mehr Blut. Immer mehr, immer mehr. Sie reizt ihn dann auch immer mehr. Das Ganze schaukelt sich dann regelrecht auf. Dann endet die Szene, als die Stripperin sagt, sag mir, was du willst. Cut, Vorspann, Intro. Farben und eine entspannte Musik. Die Blacks, Frank, Catherine und Jordan fahren ihrem knallroten Jeep die Auffahrt hoch. Jordan und Catherine halten sich die Augen zu und kichern. Ja, im Haus angekommen, sind die beiden total fasziniert, dass Frank das gelbe Haus hat streichen lassen. Unser neues gelbes Haus! Gleich am Anfang sieht man Frank, wie er im Haus gerufen wird von Catherine. Und er hat gerade einen Umzugskarton in der Hand und macht ihn ganz schnell und schlagartig zu, so nach dem Motto, da darfst du nicht reinschauen, da ist ein Geheimnis drin. Immer mal so wieder mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Frank so seine kleinen Geheimnisse auch hat, die er seiner Familie nicht immer so mitteilen will, um sie zu schützen natürlich. Ja, Catherine freut sich regelrecht, dass sie wieder nach Seattle zurückgezogen sind und küsst ihn natürlich auch, soll so ein bisschen die Freude zeigen, diese schöne Musik, die von Mark Snow läuft, dieses gelbe Haus, diese Wärme, diese warmen Bilder, dass diese Serie, die ja wirklich sehr, sehr kühl auch immer ist und sehr, sehr gruselig und grau ist, dann zwischendrin auch mal so einen Lichtblick noch hat. Nächste Szene. Frank außerhalb des Hauses hebt die Zeitung auf. Ja, die hat dann bestimmt der Paperboy vor die Haustür geworfen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer der Paperboy ist. Gab mal früher auf dem Gameboy ein Spiel, das hieß Paperboy. Dann hast du mit so einem Fahrradfahrer bist du durch so eine Wohngegend gefahren und musstest die Zeitungen so werfen. Und die sind dann hoffentlich, wenn du gut genug warst, in diesen amerikanischen länglichen Briefkasten gelandet und hast natürlich Punkte bekommen. Nur mal so am Rande. Das fällt mir gerade so spontan ein. Ja, und die liebe Nachbarschaft. Jeder hat diesen bestimmten Nachbarn schon kennengelernt, der eigentlich alles über einen weiß, der alles wissen will, der alles über die andere Nachbarschaft weiß und der dir immer alles erzählt. So natürlich jetzt auch bei Frank Black. Ja, er hat einen Nachbarn, der sich mit Jack Meredith vorstellt. Und der fragt natürlich gleich, warum sind sie dann nach Seattle gezogen? Ja, und der gute Frank Und er hält sich halt ganz oberflächlich mit ihm und sagt, ja, ich habe die letzten 10 Jahre in Washington D.C. gelebt, aber wir beide kommen ja ursprünglich aus Seattle und haben den Wunsch, in der Heimat wieder Wurzeln zu schlagen. Ja, die Frage nach seinem Beruf beantwortet er dann ganz lapidar mit, ich bin beratend tätig. Und der Nachbar lädt ihn natürlich auch gleich ein, sagt, komm rüber zum Essen mit deiner Familie, ja, dann können wir mal über alles sprechen, möchte ihn natürlich gleich so ein bisschen, ja, anlocken und natürlich auch ein bisschen ausfragen, dass er wahrscheinlich seiner anderen Nachbarschaft erzählen kann, wer die Blacks denn so sind. Ja, Frank öffnet dann auf der Veranda die Zeitung und so beim Überblicken der ganzen Artikel wird sein Blick düster. Eine Schlagzeile, grob übersetzt, junge Frau ermordet, 5-jähriges Kind konnte sich verstecken. Cut und es wird wieder düster und regnerisch. Unten kommt ein kleiner Text, so wie bei Akte X, Gebäude für öffentliche Sicherheit in Seattle. Was mir an dieser Szene gleich auffällt, ist, dass kein Datum und keine Uhrzeit gezeigt wird, zum Beispiel so wie bei Akte X, das haben sie anscheinend nicht so ganz übernommen. Vielleicht auch ganz gut so, denn die Serie soll ja ihren eigenen Stil bekommen. Ja, Frank steht vor einer Scheibe, die in einer Tür ist, und schaut in ein Büro rein. Ja, solche Büros haben wir schon unzählige Mal in anderen Serien gesehen, so das typische Besprechungszimmer von Polizisten oder wo der Vorgesetzte drin sitzt. Frank öffnet die Tür und klopft dann erst an. Der Polizist, der am Fenster steht, ganz hinten im Raum, ist Bob Bletcher. Er ist so vertieft in seiner Arbeit, dass er gar nicht Frank bemerkt. Erst als dieser dann anklopft, bemerkt er Frank. Und als er dann Frank bemerkt hat, wirft er dann die Unterlagen auf den Tisch und sagt, ich glaube, ich habe eben einen Geist gesehen. Bob fragt, warum er denn wieder zurückgekommen ist nach Seattle, beziehungsweise was macht er denn überhaupt hier in Seattle? Und dann sagt Frank ganz trocken, das Wetter. Ja, das ist eine kleine Anspielung auf das, was ich vorhin schon sagte, dass es hier 300 Tage im Jahr regnet. Und auch das passt absolut zur Serie. Ihr werdet immer wieder mal so einen trockenen Spruch wie von Frank Black hören. Wir erfahren dann, dass Frank bei der Polizei gearbeitet hat in Seattle und das eine lange Zeit sogar und dann von dort aus nach Washington zum FBI ging und dort eine ganz große Nummer wurde. Und einer der Polizisten, der da mit im Raum sitzt bei bei Bob Bletcher, den lernen wir später auch noch näher kennen, der fragt ihn dann, Sie haben doch diesen Serienmörder gefasst, der seine Opfer aufgegessen hat. Wie hieß der nochmal? Leon Cole Pocket hieß der Serienkiller. Jetzt möchte natürlich der Polizist aber auch noch wissen, ja, wie er diese Leute gegessen hat. Also er wird dann schon ein bisschen derb und fragt dann so nach dem Motto, hat er die Leute dann mit Kartoffeln und Zwiebeln gegessen? Und Frank, wie er halt immer so ist, ganz trocken, ja, er hat die Leute mit Zwiebeln und Kartoffeln gegessen. Frank möchte sich aber kurz mit Bob unter 4 Augen unterhalten. Und nach einem kurzen Smalltalk wird er auch gleich direkt und fragt dann auch, was mit diesen 2 Toten los ist. Bob erwähnt nochmal kurz, war eine Stripperin. Ja, also nach dem Motto, das ist doch nicht wichtig, da wurde eine Stripperin halt ermordet. Ja, und Frank entgegnet ihm gleich und sagt, was habt ihr denn der Presse überhaupt vorenthalten? Frank möchte natürlich auch gleich wissen, was mit der kleinen Tochter passiert ist, denn er ist ja auch Vater einer Tochter. Und Bob entgegnet ihm ganz trocken, das Jugendamt kümmert sich um das Kind. Bob wird jetzt direkt und fragt ihn, sag mal, willst du bei mir einen Job oder was suchen? Brauchst du Arbeit? Dann meint Frank wiederum ganz trocken, ich habe 10 Jahre um Sexualdelikte mich hier gekümmert. Bob, mir entgeht gar nichts, auch wenn ich jetzt im Vorruhestand bin. Jetzt haben wir einmal die Szene gehabt mit dem Nachbarn und jetzt haben wir einmal die Szene gehabt mit dem Bob Bletcher. Das ist so ein kleiner Trick, damit man nicht irgendwelche Rückschauen groß drehen muss und dafür erstens mal Geld und auch Zeit verschwenden muss, hat man mit einfachen Dialogen gezeigt, er ist zurückgekommen, um sich in Seattle niederzulassen, um dort wieder Wurzeln zu schlagen, wo er herkommt. Ja, er war beim FBI, eine große Nummer, hat sich dort unter anderem um Sexualdelikte gekümmert und ist jetzt im Vorruhestand. Ganz kurz, in wenigen Minuten ja, fast die ganze Lebensgeschichte in Anführungsstriche, ja, preisgegeben und der Zuschauer weiß jetzt, was Frank Black schon erlebt hat und hat schon so eine solide, ja, Grundmauer jetzt für diese Person Frank Black. Szenenwechsel. Frank, ja, ist mit Bob in der Gerichtsmedizin und der Gerichtsmediziner, der erzählt, ja, über die tote Stripperin. Er sagt dann zum Beispiel, dass sie nicht gerade schwach war, aber auch, dass der Killer kein Schwächling war. Und als der Gerichtsmediziner den Reißverschluss des Leichensacks öffnen möchte, hält Frank ihn davon ab und sagt, dass er die Leiche nicht sehen muss. Und jetzt fängt so ein, ja, jetzt fangen solche Szenen an, die wir immer wieder in dieser Serie sehen werden. Die Szenen vor dem geistigen Auge von Frank Black. Man sieht Bildfetzen, und zwar wie dieser Mord passiert ist. Zu diesen Szenen muss man dazu sagen, dass Fox ja auch so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal FSK hat, so eine Art, ja, Zensurabteilung hat. Und die haben damals zu Chris Carter gesagt, ihr könnt diese Szenen nicht so lange zeigen. Ihr müsst das schnell machen, ihr müsst schnelle Cuts machen, sonst können wir das nicht erlauben und ihr dürft das auch so nicht ausstrahlen. War natürlich Chris Carter natürlich schon ein Dorn im Auge, aber er will ja die Serie an den Mann bekommen und möchte ja natürlich, dass die Serie ausgestrahlt wird. Also was hat man gemacht? Man hat die Szenen gekürzt. Und ich finde diese Szenen immer noch sehr, sehr drastisch, auch in anderen Folgen noch später. Was man da zu sehen bekommt, wenn man da mal, ja, auf Pause drückt und sich da mal diese Bilder anschaut, erschreckend. Und wenn man die wirklich dann vielleicht eine 30 Sekunden oder eine Minute sich hätte anschauen müssen, ich glaube, dann hätten einige abgeschaltet und gesagt, nein, diese Serie möchte ich nicht weiterschauen. Ja, man einigte sich dann, wie gesagt, darauf, diese Szenen so schnell wie möglich zu machen, also kurze Schnitte, so wie damals das auch in Musikvideos gemacht wurde. Das hat man sich dann dort auch so ein bisschen abgeschaut. Damals in den 90er Jahren wurden Musikvideos dann auch so mit diesen harten Cuts gemacht und dadurch konnte man dann diese Folgen dann auch ausstrahlen ohne Bedenken. Ich persönlich finde diese Machart viel, viel besser. Diese Schnitte, diese harten, schnellen Schnitte. Zurück zur Szene. Frank sagt dann in seinem ruhigen Ton, er hat ihr den Kopf abgetrennt. Schnitt auf Bob Bletcher, Schnitt auf den Leichenbeschauer. Beide schauen sich so an und schon merkt man, hier stimmt etwas nicht. Auch will Frank wissen, in welcher Position die Leiche gefunden wurde. Der Gerichtsmediziner schaut Bob an, nach dem Motto, darf ich Ihnen das sagen? Ja, das kann man so richtig aus dem Gesicht vom Leichenbeschauer ablesen. Bob nickt ihn dann zu dem Gerichtsmediziner und der fährt dann auch fort und sagt, auf dem Rücken, die Arme über der Brust verschränkt. Ja, dann fängt Frank wieder an. Die Mordwaffe hat man nicht gefunden, aber es wurde etwas aus dem Besitz des Opfers verwendet. Ja, Bobs Gesicht wirkt in dieser Szene so, als wolle er sagen, woher weißt denn du alles? Das kann doch nicht wahr sein. Woher weißt du diese Infos? Bob sagt dann darauf, im Messerblock des Opfers, da fehlt ein Tranchiermesser. Frank fährt fort, sie war bekleidet und es gibt keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Bob schaut immer skeptischer und fragt Frank, was noch? Frank sagt, ihr wurden die Finger abgeschnitten. Der Gerichtsmediziner ganz beiläufig, der Mann hat Röntgenaugen. Frank möchte jetzt noch wissen, was mit den Haar- und Faseruntersuchungen, was da rausgekommen ist bei den Ergebnissen. Bob wird in seiner Stimmlage sehr direkt und schaut Frank mit einer sehr ernsten, ja, mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck an und sagt, vielleicht solltest du mir das mal sagen. Frank und Bob atmen kurz durch, dann meint Bob zwei Kopfhaare von einem Schwarzen. Frank geht dann wieder wortlos an Bob vorbei und läuft einfach weg. Das werdet ihr so sehen, das ist so ein typischer Frank-Move. Frank Black entfernt sich irgendwie von einem Ort, ohne was zu sagen, läuft einfach davon, auch im Auto, der fährt einfach weg, wenn er nichts mehr zu sagen hat, verabschiedet sich meistens nicht, also oft kommt er mir persönlich sehr ungehobelt vor. Entweder ist er mit seinen Gedanken schon wieder wo ganz anders oder er hat einfach keine Manieren. Der Gerichtsmediziner fragt dann Bob, wie macht denn der das? Bob schaut Frank nach und sagt, keine Ahnung, Glück beim Raten. Jetzt schaut euch mal die Körpersprache von Frank Black noch an, das ist auch noch sehr wichtig und haltet die auch mal im Gedächtnis. Wir kommen noch später nach drauf zu sprechen, was ich genau meine. Einfach mal die nächsten Szenen, wenn ihr die euch anschaut oder wenn ihr die euch angeschaut habt, nochmal zurückdenken, was ist euch da an der Körpersprache von Frank Black aufgefallen? Szenenwechsel. Frank geht im Treppenhaus entlang und Bob folgt ihm. Bob möchte jetzt wissen, was der Grund seines Besuches ist. Der meint, er wäre ja nicht nur gekommen, um Hallo zu sagen. Frank kommt die Vorgehensweise und das Schema dieses Mordes bekannt vor. Klar, dass dann Bob natürlich nicht locker lässt. Frank meint, dass der Killer wieder zuschlägt. Bob sagt dann wiederum, sie war eine Prostituierte und besonders gefährdet. Nein, sie war eine Stripperin, als Anmerkung, und nicht Prostituierte. Das ist ein kleiner Fehler, der da eingeschlichen hat sich in der Serie. Das ist eine Stripperin und keine Prostituierte. Aber egal. Frank entgegnet dem Ganzen, deswegen hat der Killer sie aber nicht ausgesucht. Jetzt legt Frank mal die Karten auf den Tisch. Ich arbeite für eine Beratergruppe. Was Bob natürlich in seiner Polizisten-Ehre sehr, sehr trifft und er dann auch Frank regelrecht angiftet, dass er Bob hochqualifizierte Leute daran arbeiten hat und er braucht jetzt keine Beratergruppe. Ja, das ist ja eine Beleidigung für die Polizisten. Bob sagt dann, was soll ich denn meinen Leuten sagen? Frank, wie immer sehr trocken und sehr kühl, sag ihnen, dass der Killer sehr schwer zu schnappen ist oder dass sie ihn durch Glück vielleicht schnappen. Ist auch schon leicht arrogant. So nach dem Motto, wenn ihr uns, die Beratergruppe, nicht engagiert, dann schnappt ihr diesen Killer auch nicht. Ja, also hier wird schon eine leichte Anspielung auf die Millennium-Gruppe gemacht, die dann auch später noch in der Serie natürlich noch bekannt wird und die wir dann noch richtig kennenlernen werden. Bis jetzt wurde es ja noch namentlich nicht genannt. Es gibt wieder einen Szenenwechsel, der Stripschuppen. Im Stripschuppen wieder zurück sieht man Frank die dunklen, dreckigen Gänge entlanglaufen. Im Hintergrund wieder Musik von Rob Zombie zu hören. Und jetzt achtet mal so ein bisschen mal auf die Farben, nicht nur an den Wänden, sondern auch auf die Kleidung von Frank. Nicht nur diese Mimik und Gestik von Frank, sondern achtet jetzt auch mal auf die Kleidung. Denn man hat hier ganz genau aufgepasst und hat die Kleidung an die Szenen sehr, sehr gut angepasst. Warme, Rottöne, es Grautöne, man hat Rostfarben. Franks Jacke zum Beispiel ist ja dunkelgrün und mit so einem braunen Kragen. Das fällt in diesem Bild gar nicht stark auf. Und diese Farbgebung, die zieht sich durch die komplette Serie, nicht nur durch diese Folge, und macht dann immer wieder dieses Bild sehr, sehr düster und auch stellenweise sehr beklemmend. Frank geht dann in so eine Kabine rein und es öffnet sich dann ein Vorhang. Hinter dem Fenster spricht eine bildhübsche Stripperin in roten Dessous mit ihm. Mit so einem Satz, so einem Anmachsatz. Hallo, ich habe da etwas Schmutziges. Ich habe etwas Schmutziges gedacht. Und so weiter und so fort. Und Frank entgegnet dem ganz trocken. Ich will nur mit Ihnen reden. Frank hält dann den Zeitungsausschnitt ans Fenster. Die Stripperin bekommt direkt ein ernstes Gesicht und hört sofort auf mit dem Tanzen. Und sagt gleich, wir sind hier nicht im Verhörraum. Und Frank sagt dann ganz trocken, und ich bin kein Bulle. Er möchte einiges erfahren über das Opfer. Erzählen Sie mir von ihr. Und Frank sagt ja auch noch dazu, ich möchte den Täter schnappen. Und dann fängt die Stripperin an, auszupacken. Hätte er das wahrscheinlich nicht gesagt, hätte sie gleich wahrscheinlich das Gespräch mit ihm abgebrochen. Und sie sagt dann, das Opfer hieß Calamity. Und dass sie keine Nutte war, sondern nur gestrippt hätte, und auch keine Drogen genommen hätte und nur getanzt hätte, um ihre kleine Tochter ernähren zu können. Frank fragt dann ganz geradeaus Stammkunden oder Perverse. Und die Stripperin entgegnet ihm, schauen Sie sich hier mal um. Die Kundschaft hier ist kein Paradebeispiel für bürgerliche Moral und Tugend. Die Kunden würden ja applaudieren, aber das können sie gar nicht, weil das mit einer Hand schlecht ginge. Frank fragt dann, ob sie sich Gründe vorstellen könnte, warum sie ermordet wurde. Dann sagt die Stripperin wieder, Männer bräuchten keine Gründe. Lausige Ausreden würden schon als Grund reichen, meint die Tänzerin. Ein ganz kurzer, harter Cut. Frank hat wieder eine Vorstellung, ja vor seinem geistigen Auge. Das Opfer, Calamity, in aufreizender Unterwäsche. Sie tanzt vor einem großen Feuer. Das Opfer hat Blut auf der Stirn und Blut läuft auch über die Brust. Wieder ein ganz schneller, harter Cut. Und man sieht Frank in der Kabine wieder stehen. Und er bedankt sich dann für die Hilfe von ihr und möchte gerade die Kabine verlassen, als die Tänzerin zu ihm sagt, ja, da gibt's noch etwas. Und zwar dieser eine Kerl. Frank dreht sich dann um und wird natürlich neugierig und schaut dann aber auch sehr ernst. Und sie sagt dann, ja, das ist so ein Kerl, der hält immer Zettel mit Gedichten an die Scheibe. Jetzt wird Frank hellhörig. Wir nennen ihn den Franzosen, meint die Stripperin. Frank will jetzt alles wissen. Wollte er Sex? Nein, aber eine Privatvorstellung von ihr. Frank ganz direkt, gibt es hier eine Kamera? Ja, und natürlich gibt's eine Kamera. Ja, und sie blickt dann so in die Ecke von dieser Kabine und sagt da hinten, versteckt in der Wand. Ja, Datenschützer würden natürlich jetzt Amok laufen, wenn da drin ja, wirklich eine Kamera beziehungsweise eine Aufzeichnung läuft. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber in Deutschland muss das natürlich dann auch ausgeschildert sein. Da müsste dann jetzt ein Schild dran stehen, Achtung, Kameraüberwachung. Und in diesem Fall hier natürlich nicht. Das trägt ja auch zur Folge bei. Und natürlich sagt die Stripperin dann auch, um sich selbst zu schützen, ich habe Ihnen natürlich davon der Kamera nichts gesagt. Harter Cut, irgendwo in der Stadt unter einer dunklen, düsteren Brücke. Der Franzose fährt mit seinem Auto unter der Brücke, ja, und es kommt ihm eine Gruppe von jungen Männern entgegen. Einer kommt direkt gleich auf ihn zugelaufen, ja, denn wenn man eins und eins zusammenzählt, weiß man sofort, okay, das hier ist wahrscheinlich kein Studententreffen und kein Jugendtreff, sondern das hier ist ein Schwulenstrich. Es gibt dann so einen weiteren Schnitt. Der Franzose, ganz kurz zu dem Schauspieler, der wird gespielt von Paul Dillon. Ja, der hat schon in Serien mitgespielt wie The Shield, CSI, hat aber auch in Filmen mitgespielt wie Fight Club, Austin Powers. Der läuft dann durch diesen dunklen Park, durch diese Cruising Area und schaut sich diese jungen Männer schaut er sich an. Und vor seinem geistigen Auge, wie bei Frank, sieht er dann auch ganz schnell, ja, brutale, ekelhafte Bilder unter anderem, sieht er diese jungen Männer mit zugenähten Mündern und zugenähten Augen. Ja, und die schauen ihn dann so mit diesen zugenähten Augen auch noch an. Und der Franzose schaut sehr, sehr aggressiv, atmet dann sehr schnell und tief, ja, wie so kurz vor einer Panikattacke eigentlich. Man merkt auch, dass er angeekelt ist und er schaut dann auch auf den Boden, damit er die Dinge, die ihn ja in seinen Augen ja sieht, dass er die gleich verdrängen kann. Also er möchte sich von diesen schrecklichen Bildern eigentlich nicht anschauen lassen, in Anführungsstrichen. Er wirkt dann auch total verstört, als er wieder im Auto sitzt. Und dann lässt er einfach so erschöpft den Kopf aufs Lenkrad fallen und atmet dann auch tief durch. Und die Bilder, die er vor seinem geistigen Auge gesehen hat, ja, die haben dann anscheinend ihn so verstört, dass er jetzt total fertig ist. Und natürlich, wie es die Folge will, klopft einer dieser Stricher ans Fenster des Franzosen und steigt wortlos ins Auto ein. Nach einer kurzen Autofahrt steht das Auto des Franzosen unter einer anderen Brücke. Es ist wieder alles komplett düster, dunkel. Die Musik von Mark Snow läuft leise und bedrohlich im Hintergrund. Man sieht das Auto von der Fahrerseite aus und man sieht, wie auf der Beifahrerseite der Franzose eine Person, also den jungen Mann, den Stricher, von dem Beifahrersitz nach außen zieht und ihm am Auto entlang schleift. Man sieht dann, wie diese leblosen Beine des jungen Mannes ja über den Boden schleifen und der Franzose hat den ja, unter den Arm gepackt und zieht den mit richtig fester Anstrengung hinter sich her. Also der ist ja, anscheinend ist der junge Mann auch sehr schwer. Alles ja voller Laub auf dem Boden. Er legt den jungen Mann ab auf diesem Boden, öffnet den Kofferraum, dann packt er den Stricher rein und legt den in den Kofferraum rein. Schließt den Kofferraum und man sieht wieder das Gesicht des, ja, des Franzosen und ist absolut emotionslos. Harter Cut wieder. Where is the light? Ja, wo ist das Licht? Hier ist es. Das gelbe Haus ist wieder zu sehen. Am hellen Tag bei wunderschönem Wetter. Und Frank liegt mit seiner Tochter Jordan oben im Bett und die Kleine liest in der Zeitung. Sie fragt dann Frank so ganz beiläufig, was ist denn ein Boxer? Und Frank antwortet, das ist ein großer Hund, der ungefähr so aussieht. Dann drückt sich Frank mit seiner flachen Hand die Nase so rein und die Kleine lacht und kichert und die haben eine gute Zeit. Ja, und dann sagt die Kleine, dass sie gerne einen Hund hätte und man merkt dann, dass Frank sagt, so, ja, so nach dem Motto, okay, wir besorgen ihr dann einen Hund, vielleicht einen kleinen Basset vielleicht. Und während dieses ganzen Familien, ja, Idylls, auch mit Catherine im Bett, die dann natürlich auch mitkichert, klingelt natürlich das Telefon. Bob Pletcher ist am Telefon. Der spricht dann am Telefon von einer Leiche, die vielleicht Frank auch interessieren könnte. Catherine bemerkt sofort, da stimmt etwas nicht. Frank meint, ja, ich bin gleich da. Und Catherine bemerkt ganz leise, hab ich's doch gewusst. Ja, das überschattet dann so ein bisschen das Familienleben. Es gibt dann wieder einen Cut und man hat wieder eine Szene mit vielen Polizisten im Wald. Diesmal ist Frank Pletcher ja mit, Entschuldigung, ist Frank und Bob Pletcher, nicht Frank Pletcher. Frank Black und Bob Pletcher zusammen zu sehen in der Szene. Und Bob klärt Frank auf. Eine männliche Leiche, so stark verkohlt, dass wir am Anfang das Geschlecht noch nicht mal bestimmen konnten. Jemand hat die Leiche in Brand gesteckt. Bob Pletcher meint dann, entweder bevor das Opfer geköpft wurde oder danach. Man sieht dann die Leiche abgedeckt auf dem Boden liegen, es ist eine Folie drüber und es erragt noch so eine verkohlte Hand mit einem Teil vom Arm noch raus. Bob meint dann, das Opfer woanders ermordet sein könnte und dann vielleicht hierher gebracht wurde. Dann erhebt sich ein Kopf mittleren Alters und meint, dass er sich mal vielleicht die Leiche anschauen sollte, also Frank. Aber Frank entgegnet ihm gleich, nein, und dreht sich um und läuft kommentarlos weg und schaut sich die Örtlichkeiten weiter an. Den Kopf, den wir jetzt hier ganz kurz gesehen haben, den ich angesprochen habe, den mittleren Alters, das ist der Schauspieler, der heißt Stephen James Lang und der spielt die Figur Bob Giebelhaus. Giebelhaus wird auch in der Serie noch öfters zu sehen sein und ist so eine Randfigur, die man öfters mal sieht und auch zur Serie, also hauptsächlich zur ersten Staffel, einiges beiträgt. Das war der gewesen, der am Anfang im Büro bei Bob Pletcher gefragt hat, ob der Kannibale die Leichen mit Kartoffeln und Zwiebeln gegessen hat. Kurz zu dem Schauspieler, dass ihr dann auch nur über Stephen James Lang ein bisschen was erfährt. Leider konnte ich nicht viel recherchieren, denn er hat in den 90er Jahren bei Lone Star mitgemacht. Keine Ahnung, was das ist. Dann natürlich bei Millennium und dann in dem Film Dich kriegen wir auch noch 1998. Leider gibt es nicht viel über ihn zu finden, obwohl ich glaube, dass ich ihn schon in anderen Serien als Cop zum Beispiel gesehen habe. Kann mich aber auch täuschen, denn die Cops sehen ja in den Serien fast alle gleich irgendwie aus. Sind ja alle so ein bisschen untersetzt, alle so mittleres Alter. Wenn ich da zum Beispiel an NYPD Blue denke, an solche Serien, ja, oder CSI, das sind immer so diese typischen Cops, ja, die sehen alle so nach Cop halt aus. Vielleicht täusche ich mich auch. Sehr schade, dass ich über den Mann nicht mehr herausfinden konnte. Ja, noch ganz kurz nochmal, weil die jetzt am Tatort sich befinden. Also ich werde so schnell wie möglich einen kleinen Podcast machen, den ich an meinen YouTube-Kanal einstellen werde, wo dann auch Polizei und juristische Ausdrücke mal genannt werden, dass man einfach so ein bisschen, dass ich nicht immer das umschreiben muss, sondern dass ich dann von einem Tatort sprechen kann, dass ich von einem Serienkiller sprechen kann, ohne dass ich das immer wieder definieren muss und erklären muss. Ja, Frank hat dann wieder mal eine Vision oder Offenbarung, Geistesblitz. Er hat auf jeden Fall wieder vor seinem geistigen Auge so ein kleiner Film, der sich abspielt. Und zwar vor seinem geistigen Auge spielt sich Folgendes ab. Ein Mann läuft lichterloh, brennt durch den Wald und schreit total verstörend. Abartig, wie der schreit. Also das ist mir gar nicht mehr so im Gedächtnis geblieben. Als ich die Szene gesehen habe, habe ich sofort Gänsehaut bekommen vor lauter Angst, vor lauter Schreck. Denn der schreit wirklich pervers. Klar, wenn man brennt und unter solchen Schmerzen leidet, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Ja, aber diese Szene ist so intensiv gedreht, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und toll, dass eine Serie aus den 90er Jahren das noch so schafft, mich noch so mitzureißen. Ja, Frank schaut dann nach unten und bemerkt, das ist derselbe Killer. Und Bob schaut total verblüfft und meint so, was? Frank erklärt dann Bob, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich jetzt die zwei Bobs nicht immer verwechsle und euch jetzt auch nicht in falsche Richtungen leite. Es gibt den Bob Pletcher und es gibt den Bob Giebelhaus. Deswegen werde ich jetzt die Nachnamen ansprechen. Also Frank erklärt dann Pletcher. Der Täter hat die Opfer dort unten im Wald angezündet. Wie weit ist es eigentlich bis zum Fluss, will Frank wissen. Pletcher meint so ungefähr 4 Meilen. Und Frank wieder kurz und knapp, von dort sind sie gekommen. Cut. Und man sieht dann einen Piloten im Helikopter sitzen, der mit seiner Basis funkt. Und man sieht, dass er in die Flussnähe abfliegt. Und unten am Fluss sieht man Polizisten rumlaufen, die dann im Laub wühlen, die am Fluss entlang laufen. Ja, überall Laub und die Cops laufen dann im Dutzend durch den Wald. Und man hört dann aus dem Off, aus dem Hintergrund, einen Kopf rufen, hierher, da ist was. Und die Cops wühlen dann aufgeregt im Laub. Alle rennen zu dieser Stelle, wo der Kopf gerade am Wühlen ist und alle helfen dann mit zu wühlen. Und sie legen einen Sarg frei. Und auf dem Deckel des Sargs steht das Wort Pest, das ist eingeritzt. Ja, und bevor der Sarg geöffnet wird, meint Frank, er ist leer, Pletsch. Und tatsächlich, als der Sarg dann geöffnet wird, ist er leer. Ja, ein Blutfleck ist noch zu erkennen am Kopfende des Sargs und man sieht an der Innenseite des Deckels Kratzspuren und auch Blut. Der Bob Pletcher, der schaut dann auch ganz entsetzt auf den Sarg und ist total, mir fällt nur das Wort entsetzt ein. Cut. Seattle, es regnet mal wieder. Der rote Jeep von Frank, der fällt sogar im dunklen Straßenverkehr in Seattle auf. Alle Autos in dieser Szene sind irgendwie dunkel, dunkelgrün, dunkelgrau, schwarz, braun. Und dann fällt dieser rote Jeep auf. Auch mal so ein bisschen drauf achten, wie die Farbgebung wieder ist. Ja, Pletcher, der sitzt auf dem Beifahrersitz und unterhält sich dann mit Frank. Übrigens, dein Kollege war vorhin in der Pathologie und hat sich die Leiche angesehen. Ein Mann namens Watts. Für euch schon mal für den Hinterkopf, Terry O'Quinn. Der Schauspieler Terry O'Quinn. Frank kennt zu diesem Zeitpunkt Watts noch nicht persönlich. Er hat sich mit Pletchs Männern unterhalten und jetzt kommt auch das erste Mal die Millennium-Gruppe ins Spiel, da Watts sagt, dass er zu dieser Gruppe gehört. Da möchte natürlich Bob wissen, arbeitest du für die Gruppe? Frank nickt. Jetzt möchte natürlich Pletcher wissen, was das für Leute denn seien. Und Frank erklärt, das sind Mitglieder der Millennium-Gruppe, das sind ehemalige Cops, das sind ehemalige FBI-Beamte, das sind Sicherheitsexperten. Und jetzt eröffnet Frank nochmal, dass er nach Seattle gezogen sei, damit er an einem Ort mit seiner Familie leben möchte, wo er sich mit ihnen sicher fühle. Pletcher kann ihm nichts groß entgegnen und wird still. Am Straßenrand, es regnet in Strömen, lässt er Bob aussteigen. Bob fragt dann Frank beim Aussteigen, wie machst du das eigentlich, Frank? Und Frank diesmal ganz, ganz cool, Glück beim Raten. Bob grinst dabei und macht die Tür zu und geht. Frank fährt weg und kommt am späten Abend an seinem Haus an. Der Regen hat mittlerweile nachgelassen Und Frank möchte gerade ins Haus gehen, als er aus dem Hof, also aus diesem Off, aus dem Hintergrund, eine Stimme hört, die laut ruft: Frank! Ja, Frank dreht sich natürlich um und läuft dieser Person dann auch entgegen. Diese Person stellt sich dann mit Peter Watts vor. Ja, also Mitglied der Gruppe. Ja, er hält ihm auch die Unterlagen, die er in der Hand hat. Das ist so ein typischer 90er-Jahre-Spruch. Hätte er ihm auch per Fax schicken können, meint er so beiläufig. Und jetzt muss ich gerade lachen, denn heute sagst du, schick mir doch die Unterlagen per E-Mail. Und früher per Fax. Und der gute Peter Watts gibt ihm dann die Unterlagen in die Hand. Und er wollte sich natürlich auch dann ja, bei Frank persönlich mal vorstellen. Frank wird immer sehr direkt und fragt Watts, ob er bei der Leiche war. Ja, das war er. Und es wurde ein wichtiges Teil an der Leiche übersehen. In dem Moment hört man aus dem Off, wie eine Tür sich öffnet. Und Catherine ruft laut: Frank! Frank sagt seiner Frau: Ich komme gleich. Catherine schließt dann die Tür wieder mit so einem besorgten Gesicht. Das kann man sich auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass immer sie sich sehr sorgt und immer so ein bisschen das Gesicht, ja, so ein bisschen verzieht, sobald sie merkt, jetzt geht es wieder um Arbeit, jetzt geht es wieder um diese schrecklichen Dinge, die er eigentlich ja nicht mehr sehen möchte und trotzdem immer wieder damit er auch konfrontiert wird. Ja, Peter Watts redet dann weiter, als die Tür zu ist und aufgrund der vielen Blutergüsse sagt er, am linken Oberschenkel hätte man die Nadeleinstiche nicht gleich gesehen. Da gibt es eine Nadeleinstichstelle. Und diese wurde übersehen. Und da möchte natürlich Frank wissen, von der Spritze? Und Peter meint möglicherweise von einer Spritze. Aber im umliegenden Gewebe haben wir sonst nichts erkennen können. Der Täter sei ein möglicher Schwarzer. Frank entgegnet dem gleich und sagt, da bin ich aber anderer Meinung. Ja, Kopf und Finger wurden präzise abgetrennt und wissen Sie, warum, fragt Watts. Frank meint, um seine Spuren zu verwischen, das Opfer hat ihn vielleicht gekratzt oder gebissen. Er wollte vielleicht das Opfer auch gar nicht töten. Das Messer im Messerblock war ihm gerade vielleicht recht gekommen. Und was natürlich auch war, er ist extrem kaltblütig vorgegangen. Frank möchte wissen, was die Gruppe dazu sage. Peter sagt, dass die Gruppe Frank absolut recht gibt, dass der Täter von inneren Zwängen getrieben werde und komplett außer Kontrolle sei. Frank möchte wissen, ja und weiter? Die Gruppe meint, sie sind der Richtige für diesen Fall. Unsere gesamten Ressourcen stehen Ihnen, Frank, zur Verfügung. Frank nickt und Watts läuft zum Auto. Schaut euch mal Frank Black mal wieder an. Er steht mit der Akte am Straßenrand und schaut wieder sehr angestrengt. Die Arme hängen wieder seitlich runter. Und das habe ich jetzt mal, das mal euch zu erklären, das habe ich gelesen. Und zwar wollte Chris Carter damit erreichen, das war also eine Anweisung von Chris Carter, an diese Figur Frank Black und auch für die Regisseure, die dann später auch diese Serie dann gedreht haben. Er wollte dieser Figur eine gewisse Aura geben. Und zwar möchte er, dass er so eine Art Gediegenheit ausstrahlt. Jemand, der etwas zu sagen hat, es sagt und das war's. Er möchte niemanden etwas verkaufen, er möchte niemanden etwas aufschwatzen, sondern er sagt, was er denkt, das war's und dann geht er kommentarlos. Einfach mal im Hinterkopf behalten, das kommt jetzt noch öfters vor. Wieder im Hause der Blacks. Frank kommt hoch ins Schlafzimmer, Catherine liegt im Bett und hat die Augen auf. Ja, sie liegt so, dass sie Frank nicht sehen kann, aber sie weiß natürlich, dass er im Zimmer ist. Und sie sagt dann so, wer war das? Peter Watts. Der hatte ein paar Informationen für mich. Er wartete über eine Stunde da draußen. Catherine erhebt sich dann im Bett. Er hätte doch reinkommen können. Frank meinte, er wollte bestimmt nicht stören. Frank, mit Aufdringlichkeit, dann werde ich fertig. Aber mit Geheimnistuerei werde ich nicht fertig. Ihre Stimme wird sehr ernst. Jetzt wird nochmal in dieser Szene gezeigt, dass Frank seine Familie eigentlich nur schützen möchte. Mit Aussagen wie du weißt, dass dir nichts verheimliche, Ich sage dir alles, was du wissen möchtest, versucht er sie dann wieder zu beruhigen. Catherine sagt ihm dann, dass sie die Welt da draußen, dass man die ihr und der kleinen Jordan nicht fernhalten kann. Catherine weiß, was er tue. Frank meint dann, sehr sinnbildlich gesprochen, dass wir alle eine Maske tragen und er muss dafür sorgen, solchen perversen Schweinen, Vergewaltigern, Sadisten, Serienkillern diese Maske zu entreißen und sie so damit zu entblößen und sie dann natürlich ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Auch könne er diese Welt vor seiner Tochter nicht abhalten, meint Catherine. Dagegen kann man einfach nichts tun. Es gibt wieder einen Cut und jetzt befinden wir uns im Keller des Gelben Hauses. So ein typischer amerikanischer Keller, ja, dieser, wer schon mal drüben war und war schon mal in so einem Haus drin, der weiß, der kennt das mit diesen Pressspanwänden, diesen Holzbalken, diese typische amerikanische Leichtbauweise. Und man sieht dann im Keller hinten einen Schreibtisch stehen, auf dem ein alter PC steht, ja, mit so einem Röhrenbildschirm. Wahrscheinlich war das damals der hochmoderne Computer. Daneben noch so ein bisschen Equipment, ein Fernseher mit VHS und ein, ja, an der Seite steht auch irgendwo noch ein Scanner, wo er dann später auch noch Polaroid-Bilder einscannt. Also so ein typisches 90er-Jahre-Büro. So was habe ich früher auch gehabt, ja, als Jugendlicher schon. Ja, und Frank sitzt dann am Schreibtisch und man sieht den Bildschirm des Fernsehers und das Video aus der Kabine des Stripclubs, wo dann der Franzose im Bild zu sehen ist, von hinten natürlich. Und der Franzose zitiert dann wieder aus seinen Gedichten. Und Frank hat einen Notizblock und fängt an mitzuschreiben. Er schreibt dann unter anderem die Wörter Blut, Flut mit, blutgetrübte Strömungen und so weiter. Zwischendrin spult er auch das Video dann mal hin und her, hin und zurück, damit er die Worte sich alle aufschreiben kann. Und an der Wand hängen Polaroid-Fotos und darauf sind die Beine des Opfers zu sehen. Und man sieht dann auch solche Zettel, wie man sie kennt aus anderen Cop-Serien, wo Nummern und so weiter draufsteht. Also Tatortbilder. Ja, Frank schaut sich dann weitere Polaroids vom Tatort an, auch die mit dem Sarg. Und man sieht dann, wie gesagt, diese 90er-Jahre-Technik so ein bisschen, denn er öffnet dann einen Scanner. Und das hat mich damals direkt auch an meinen Scanner erinnert. Den hört man nämlich im Hintergrund hochfahren und sich kalibrieren. Sehr, sehr geil. Ja, die haben ja, manchmal weiß gar nicht mehr so, also meiner hat, glaube ich, 1-2 Minuten auch gebraucht, bis er dann kalibriert war und warm gelaufen war. Und dann fängt Frank an, die Polaroids auch einzuscannen. Ja, Frank hat so eine druckfrische Zeitung in seinem Keller liegen. Ich habe mich dann auch gefragt, wie kommt denn die jetzt hier runter? Ja, weil die ist ja auch noch in Folie eingewickelt, hat ihn wahrscheinlich Catherine runtergelegt. Wer weiß, vielleicht hat er sie auch mit runtergetragen. Frank öffnet auf jeden Fall diese Zeitung und sieht gleich auf dem Titelbild ein Bild vom Schwulenstrich. Ja, eine Aufnahme der Brücke von unten. Und man sieht auf dem Foto im Vordergrund 3 Polizisten stehen. Und hinten hängt am Stahlträger, auch von der Brücke, steht das große Wort Pest. Ja, der Titel des Zeitungsartikels deutet, ja, wenn man ihn grob übersetzt, bedeutet der Titel Polizei verstärkt Streifen im Cruising Park. Cruising Park, Schwulenstrich. Cruising Park war früher auch ein Treffpunkt für anonymen, schnellen Sex in der Schwulenszene. Das gibt es heute in dem Sinn, glaube ich, nicht mehr, weil heutzutage hast du ja dann entsprechende Apps und kannst dich dann dort zum Sex oder zu anderen Gelegenheiten verabreden. Du musst es extra nicht mehr in eine Cruising Area gehen, um einen schwulen Mann kennenzulernen. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Cut wieder. Abends fährt Frank an den Cruising Park und läuft dort herum. Und er sieht direkt, was der Franzose gesehen hat. Also vor seinem geistigen Auge laufen wieder diese kleinen Szenen ab. Und zwar Männer mit zugenähten Augen und zugenähten Mündern. Dann kommt wieder diese geniale Musik von Mark Snow zum Einsatz. Ja, so eine Art Heulen. Anders kann ich diese Musik eigentlich gar nicht beschreiben. Ja, fast schon so eine Art Offenbarung in dieser Musik. Diese Klänge von Mark Snow deuten einfach an, hier stimmt etwas nicht. Man sieht einen Mann mit Baseballmütze Frank entgegenlaufen. Das Gesicht ist am Anfang erst nicht zu erkennen, dann hebt der Mann den Kopf und wir erkennen sofort den Franzosen. Der Franzose bleibt kurz stehen und schaut Frank an. Dann rennt der Franzose los und Frank natürlich direkt hinterher. Die Musik wird laut, dramatisch, intensiv. Frank rennt ihm durch den Park hinterher, durch dunkles Gestrüpp, die Cruising-Leute werden umgehauen. Frank läuft bis zu einer stark befahrenen Brücke dem Mann hinterher. Der Franzose rennt quer über die Straße drüber, Autos hupen, Autos stoßen zusammen, verärgerte Fahrer schreien, sind Sie wahnsinnig? Da beide, der Frank und der Franzose, mitten auf der Straße rennen, kommt es immer wieder zu starken Bremsungen, man hört immer wieder im Hintergrund die Fahrer schreien, ob die noch alle Tassen im Schrank haben, ob sie verrückt seien. Frank rennt dann sogar noch über eine Motorhaube und über Dächer von Autos drüber. Die Musik ist sehr, sehr spannend arrangiert. Eine wirklich tolle Szene, toll gedreht. Frank wird dann auch fast noch angefahren, die Leute schreien und schimpfen. Dann, als Frank fast von einem Auto überfahren wird, ist der Franzose weg. Eine Person ruft dann aus dem Hintergrund, er ist gesprungen! Und Frank geht dann auch an diese vermeintliche Sprungstelle und schaut auf den Fluss. Ja, es ist dunkel, man sieht den Fluss, nichts zu sehen. Der Franzose ist weg. Jetzt fährt die Kamera ganz langsam an der Brücke außen entlang, so ein paar Meter ungefähr, und dann hängt der Franzose unterhalb der Brücke an einem kleinen Rohr und schaut nach oben. Jetzt in der Nachschau muss ich ganz ehrlich sagen, ein kleiner Logikfehler, der mir da gleich gekommen ist. Und zwar, ihr müsst euch mal vorstellen, der Franzose rennt in Panik weg. Der rennt in Panik weg, weil er ja entkommen möchte. So, und dann springt er über die Brücke drüber und hängt dann unter der Brücke an einem Rohr. Das heißt, der müsste eigentlich wie Spider-Man in so einem Bogen unter die Brücke fliegen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig und da wurde wahrscheinlich bei der Produktion bzw. bei dem Dreh nicht so drauf geachtet und man hat sich vielleicht auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ist ja auch nicht schlimm, tut auch dieser Serie bzw. dieser Folge jetzt nicht einen Abbruch. Ist mir nur aufgefallen, wenn man jetzt eine Serie sich anschaut für einen Rewatch, dann schaut man die sich ein bisschen gründlicher, ein bisschen genauer an. Zu dieser Szene gibt's auch noch etwas zu sagen, eine kleine Anekdote von Chris Carter. Und zwar der Franzose, der Schauspieler, der unter der Brücke hängt, den hatten sie am Anfang einfach an diesem Rohr, ich nenne es jetzt mal, aufgehängt. Und zwar hatte der hinten in seiner Jacke ein Haltegeschirr. Und dann, wie er die Arme nach oben gehalten hat, hat man diese Ausbeulung des Haltegeschirrs gesehen. Und das hat sehr unnatürlich ausgesehen. Und Chris Carter hat dafür gesorgt, dass David Nutter diese Szene noch einmal dreht, indem man einfach hingeht und dem Schauspieler eine Plattform, vielleicht, was weiß ich, eine kleine Europalette oder irgendwas unter die Füße gestellt hat, so dass die Jacke wieder entspannt war. Und so konnte er auch entspannt diese Arme wieder an diese Leitung hängen. Und man sieht, wie entspannt er eigentlich der Schauspieler in dieser Szene hängt. Und man sieht auch dieses Haltegeschirr nicht mehr, also diese Verbeulungen in der Jacke. Nur mal so als Randbemerkung. Chris wollte, dass es natürlich aussieht. Aber im Endeffekt sieht es doch nicht ganz so natürlich aus. Denn er hängt sehr entspannt an dieser Brücke. Und ich gehe mal davon aus, das sind bestimmt 50 Meter, wo es runtergeht ins Wasser. Aber egal, wie gesagt, nur als kleine Anekdote. Es gibt wieder einen Cut. Frank Black steht in einem Besprechungsraum der Polizei vor einem Fernseher und erzählt über den Franzosen. Auf dem Bildschirm sieht man, dass das Bild der Überwachungskamera läuft. Und Frank erklärt einiges dazu, unter anderem, dass der Franzose irgendwelche Verse rezitiert. Ja, wie man schon am Anfang der Folge ja auch gesehen hat, wo er in der Kabine gestanden hat und diese Verse dann gegenüber der Stripperin aufgesagt hat. Nur nochmal zur Erinnerung, das Gedicht ist von William Butler Yeats. Wahre Anarchie bricht aus, die Mitte wird gespalten. Er schreibt über die Apokalypse, führt Frank aus. Allgemeines Gemurmel im Raum ist zu hören. Die anwesenden Cops sind sichtlich irritiert. Frank lässt das Band weiterlaufen und man hört Bibelzitate vom Franzosen. Ein Kopf erkennt die Bibelzitate. Frank wirft ein, das ist aus der Offenbarung. Bob Bletcher sagt, will er predigen? Nein, entgegnet ihm Frank, er will prophezeien. Neben dem Fernseher steht eine Tafel und an der Tafel steht der Inhalt dieses Gedichts mit Kreide geschrieben. Achtet mal auf Lance Henriksen, was ich ja vorhin schon sagte, wegen der Körperhaltung. Jetzt kann man es genau erkennen, der fuchtelt kaum mit den Fingern bzw. mit den Armen herum, gestikuliert ganz wenig, schreibt jetzt das Wort Pest an die Tafel und führt dann aus, dass dies aus einer Prophezeiung von Nostradamus stammt. Darüber machen wir auch noch ein Special bei YouTube, wenn es soweit ist. Seattle, die Stadt am Meer, führt Frank weiter aus. AIDS ist die neue Pest. Einer der Cops wirft ein, dass der Franzose sich für einen Gerechten hält. Frank führt weiter aus, dass der Täter mit seiner Sexualität nicht auskommen würde und dass ihn Schuldgefühle plagen. Er begründet das mit einer kaputten Mutter-Sohn-Beziehung. Er spürt nur Wut über Frauen, deswegen wird er immer in diese Peepshows gehen und versuchen, ein Gefühl für Frauen aufzubauen und zu bekommen. Aber er spürt nur Wut. Frank sagt, dass der Franzose ein stark verzerrtes Weltbild hat und die Welt mit anderen Augen sieht. Giebelhaus fasst nochmals Franks Worte deutlich zusammen. Also dieser Kerl hat Wut auf Frauen, der steht auf Männer, der tötet und verbrennt sie. Wie soll das alles zusammenpassen? Und Frank wieder ganz trocken, er ist sehr verwirrt. Der Cop bestätigt dann sarkastisch, ganz zweifellos. Bletcher wirft dann nochmal ein, dass am Tatort ein Haar eines schwarzen Mannes gefunden wurde. Frank kommt jetzt mit so einer Statistik. Es gab bis jetzt einen einzigen Fall mit einem schwarzen Serienmörder. Statistisch gesehen wären Serienmörder immer weiß. Da kann ich nichts dazu sagen, ob das so ist, keine Ahnung. Wer sich damit auskennt, da kann mir vielleicht mal schreiben, ob das wirklich so ist, ob statistisch nur weiße Morden, also Serienkiller sind, keine Ahnung. Giebelhaus erwidert dann, sollen wir jetzt alle Beweise fallen lassen? Frank fügt an, die Haare lagen vielleicht schon da oder wurden absichtlich platziert. Die Cops drehen sich zu Bob Bletcher um, der ganz hinten im Raum steht, und sprechen ihn direkt an. Wir sind nicht das FBI. Unsere Mittel sind begrenzt. Wenn wir die falsche Spur verfolgen, dann gibt es eventuell noch mehr Opfer. Wir sollten jetzt keine Zeit verlieren. Bob Bletcher hält dann kurz inne und sagt dann nur ein Wort. Er sagt dann nein. Frank trägt sich teilnahmslos um zum Videorekorder, holt die Kassette raus und läuft an Bob Bletcher vorbei und sagt, ich muss zu meiner Familie. Szenenwechsel im Parkhaus der Polizei. Bob Bletcher taucht auf und fängt Frank direkt an der Ausfahrt des Parkhauses ab. Er soll ihm doch mal erklären, was mit ihm los sei. Warum soll ich auf dich hören? Wieso weißt du alles immer vorher? Wieso bist du dir so sicher? Du siehst es. Stimmt's? Es ist kompliziert, Bletch, antwortet Frank. Was siehst du? Möchte Bob wissen. Ich sehe mit den Augen des Täters. Bist du ein Medium? Nein, ich kann mich in sie hineinversetzen. Ich werde zu dem, was wir am meisten fürchten. Wie? Ich verschmelze mit dem Bösen, werde eins mit dem Grauen. Das ist meine Gabe, das ist mein Fluch. Deshalb habe ich aufgehört. Bob wird dann sehr, sehr ernst in der Stimme. Halt dich da raus, Frank. Lass es gut sein. Warum bist du wieder eingestiegen? Ein anderes Mal, antwortet Frank und fährt weg. Szenenwechsel. Es regnet immer noch sehr stark. Frank bemerkt, dass seine Haustür aufsteht und rennt durchs Haus und ruft dann seine Frau, Catherine, Catherine. Keine Antwort. Der Nachbar kommt aus Haus zugerannt und ruft nach Frank. Es regnet in Strömen. Der Nachbar teilt Frank mit, dass die Tochter so eine Art Anfall hatte und deswegen ins Krankenhaus gekommen ist. Szenenwechsel, Krankenhaus. Frank wirft die Stationstür hektisch auf und fragt die erstbeste
Schwester, wo meine Tochter liegt, wo liegt meine Tochter, wo ist die zu finden? Jordan Black. Und Frank schaut dann den Gang runter und sieht eine Frau ihm entgegenlaufen, seine Frau Catherine. Catherine teilt ihm dann mit, dass die kleine Jordan das Bewusstsein verloren hat und mit dem Kopf aufgeschlagen ist. Auch hätte sie hohes Fieber, sie hätte eine schwere Form der Grippe, laut den Ärzten. Frank und Catherine schlafen im Behandlungszimmer und als die kleine Jordan nachts Blut von einer Schwester entnommen bekommt, schaut Frank mit einem leeren Blick auf diese Szene. Als ihn Catherine dann fragt, was mit ihm los sei, meint Frank ganz trocken, er entnimmt ihnen Blut. Und Catherine, wer? Und Frank wieder, der Killer. Es gibt noch mehr Opfer, lebendig begraben, spricht Frank weiter. Frank wartet kurz, anscheinend wartet er auf eine Antwort von seiner Frau und sie sagt dann auch, geh schon, Frank, es ist okay. Und Frank geht mal wieder wortlos aus der Szene. Szenenwechsel, düsterer Wald. Polizei läuft durch den Wald mit Taschenlampen. Überall sieht man diese Taschenlampen zwischen den Bäumen. Pletcher möchte die Suche schon abbrechen und morgen weitermachen. Aber Frank entgegnet ihm, dass es dann schon zu spät sein könnte. An einem nahegelegenen Fluss geht Frank wortlos ins Wasser. Pletcher ruft ihm nach. Das ist doch kalt! Was läufst du hier durchs Wasser? Und Pletcher folgt ihm dann. Beide laufen dann durch so ein flaches Gewässer durch, auf die andere Seite rüber. So nach ein paar Metern merkt man dann, dass Pletcher sehr kalt bekommt, denn der reißt dann so die Arme hoch und sagt, oh, ist das kalt, nach dem Motto. Und an der anderen Seite angekommen, laufen die beiden wieder in den Wald rein. Man sieht dann überall wieder Laub da liegen. Es ist wieder sehr düster, neblig. Und Bob hört beim Laufen, dass er über so eine Art Diele und beziehungsweise über einen Hohlraum läuft, über so einen Holzhohlraum. Ja, und er ruft dann Frank zu sich. Frank! Und beide machen dann ganz schnell das Laub weg. Und ein weiterer Sarg wird freigelegt. Und man hört aus dem Sarg raus ein dumpfes Wimmern. Ja, anders kann ich das Wort nicht bezeichnen. Es ist wirklich so ein dumpfes Wimmern. Beim Öffnen des Sargs wieder ein absolut schrecklicher Anblick. Ein junger Mann, voller Schmerzen, wimmert, die Augen und der Mund sind zugenäht. Bob schreit, schickt mir die Sanitäter hierher, auf die andere Flussseite. Die ganze Kolonne von Polizisten setzt sich dann in Bewegung. Heftige Szenen. Das Opfer wird aus dem Sarg geholt und Frank Black, der umarmt sogar das Opfer und versucht ihn, soweit es möglich ist, ja, ihn zu trösten und der schreit oder beziehungsweise stößt weiter schreckliche Laute von sich aus. Pletcher holt dann aus dem Sarg noch eine Plastiktüte, die transparent ist und man bekommt gleich wieder das nächste schreckliche Bild zu sehen, denn der abgetrennte Frauenkopf kommt zum Vorschein. Und Frank sagt, es gibt vielleicht noch mehr. Dann schreit Bob ganz laut, los Männer, verteilt euch! Und die Polizisten legen los. Szenenwechsel im Büro von Bob Pletcher. Giebelhaus sagt zu Frank, dass es zwei weitere Särge gibt, die waren aber beide leer. Pletcher telefoniert in der Zeit und teilt Giebelhaus und Frank mit, das Opfer habe eine Täterbeschreibung abgegeben. Weiß, männlich, Anfang 30 und trug eine Baseballmütze. Er hat den Opfern Blut entnommen, Frank, fügt Pletcher an. Giebelhaus, der auch im Raum ist, sagt dann, okay, ich gebe eine Fahndung raus. Der Killer fällt sein Urteil. Er untersucht das entnommene Blut nach AIDS und wer infiziert ist, wird hingerichtet, führt Frank weiter aus. Pletcher sichtlich mitgenommen, 18 Jahre, Frank. Ich bin 18 Jahre dabei, aber so etwas Entsetzliches wie heute Abend habe ich noch nie gesehen. Bob sagt zu Frank, heute habe ich dich leiden gesehen. Ich verstehe, warum du ausgestiegen bist. Ja, Frank erklärt sich dann, dass man abgestumpft wird mit der Zeit und dass man mit diesen Grausamkeiten dann auch später lernt, umzugehen. Bob möchte wissen, was der Anlass eigentlich war, warum er beim FBI aufgehört hat. Und Frank fängt dann an zu erzählen, dass er einen Serienkiller gejagt hat, der, wenn die Türen in einer Wohngegend offen standen, einfach reinging, ja, es als Einladung sozusagen angenommen hat, ins Haus zu gehen und brachte dort die anwesenden Personen um. Der Killer machte Polaroid-Aufnahmen von den Opfern und schickte sie an Polizeidienststellen. Und es dauerte Monate, bis sie ihn schnappen konnten. Der Serienkiller bekam 3x lebenslänglich. Ein Jahr später bekam Frank einen Brief ohne Absender. Darin Polaroids mit Catherine beim alltäglichen Leben, also an der Uni, beim Einkaufen und so weiter. Frank führt dann aus, dass seine Tochter ein kleines Wunder sei, da er ja eigentlich keine Kinder bekommen könnte. Frank hatte Angst, ja, dass er seine Familie nie beschützen könnte. Und die Millennium-Gruppe hätte Frank geholfen, mit seiner Gabe umzugehen. Bob wird ein wenig zynisch und fragt, glaubt die Millennium-Gruppe wirklich den ganzen Blödsinn, Nostradamus, Offenbarung, Prophezeiungen und so weiter? Frank führt weiter aus, dass die Millennium-Gruppe glaubt, dass das Schicksal, also dass jeder für sein Schicksal selbst verantwortlich ist. Pletcher nickt und geht. Pletcher ist dann weg und Frank ist alleine in Pletchers Büro. Und dann klingelt das Telefon und Frank geht ran. Und der Cop, der am Telefon ist, der sagt dann, dass die Blutproben, die er sucht, an ein Labor geschickt wurden, von dem aus auch das Police Department seine Proben hinschickt. Die gesuchten Blutproben wurden vom Police Department, also diesem Police Department, aus an ein Labor geschickt mit der Hauspost. Jetzt sieht man wieder dunkle Gänge im Police Department. Frank läuft in die Pathologie rein und fragt ja, eine Person, die da mit einem weißen Kittel steht, ob der Pathologe zu sprechen wäre. Dieser antwortet dann ganz beiläufig, dass der Pathologe nicht da sei. Frank sieht die Person an, die am Schrank steht und irgendwas dort macht. Und augenblicklich reißt Frank die Augen auf und vor seinem geistigen Auge läuft wieder ja, so ein kleiner Film ab. Und zwar der Schrei einer Frau ist zu hören und der abgetrennte Kopf in der Tüte ist nochmal zu sehen. Langsam dreht sich die Person in diesem weißen Kittel zu Frank und man erkennt, dass der Franzose ist. Diesmal ohne Baseballmütze, dafür halt mit diesem Laborkittel. Er schaut überrascht und zieht ganz schnell ein Skalpell oder etwas ähnliches und bedroht damit Frank. Der Franzose schreit dann ganz laut, »Wer sind Sie, damit Sie mich verurteilen können?« »Sie sind überall da draußen, die große Pest«, schreit der Franzose und fuchtelt mit dem Messer rum. »Die große Pest, das sind Sie«, schreit Frank. Der Franzose wirft einen Tisch, ja, mit dem gerade, ja, auf dem gerade ein Leichensack natürlich mit der Leiche drin liegt und natürlich fällt die Leiche beziehungsweise dieser Tisch natürlich auf Frank. Der Franzose steht dann mit dem Messer über Frank und schreit so Sachen von Prophezeiungen und so weiter. Sie sehen die Dinge genauso, wie ich sie sehe. Sie wissen, das Ende naht. Die 1000 Jahre sind vorbei, schreit er weiter. Im letzten Moment, als der Franzose jetzt zustechen möchte, ein Schuss. Bob Pletcher mit seiner Waffe ist zu sehen. Und zwar im Pathologieraum. Auf dem Boden der angeschossene Franzose. Und er sagt dann noch so einen Spruch wie, man kann es nicht aufhalten. Und stirbt. Frank, total fertig und erschöpft, schaut Bob Pletcher an. Beziehungsweise Bob schaut auch total fertig Frank an. Jetzt gibt's wieder einen harten Cut. Das gelbe Haus. Frank fragt dann Catherine, wo ist denn Jordan? Man sieht, dass Frank irgendwas unter seiner Jacke hat, denn die ist hier vorne schön ausgebeult. Und Catherine sieht dann bei Frank dieses da an Hundewelpen unter der Jacke sitzen. Und der geht dann natürlich hoch ins Kinderzimmer und die kleine Jordan muss ihre Augen zuhalten und dann setzt er den Hund auf ihren Schoß. Die Kleine freut sich natürlich riesengroß und fragt dann auch, wie heißt denn der Hund? Und Frank sagt, er hat noch keinen Namen, aber du kannst ihm natürlich einen geben. Wieder ein kleiner Schnitt und man sieht die Eingangstür des gelben Hauses und die hat so einen Briefschlitz in der Mitte. Und da fällt natürlich Post jetzt durch. Beim Durchsehen der Post wird Frank sehr, sehr schnell skeptisch, denn anscheinend hat er einen Brief gesehen, den er irgendwie erkennt. Catherine kommt gerade die Treppe runter und möchte das Haus verlassen. Und Catherine merkt direkt, hier stimmt irgendwas nicht und meint, ist alles okay bei dir? Natürlich ist alles in Ordnung. Kaum ist Catherine weg, holt er Polaroid-Bilder aus dem Brief raus. Und diesmal sind auf diesen Polaroid-Bildern Catherine zu sehen und Jordan. Unter anderem sieht man im Hintergrund auf einem Bild ein Yellow Cab, also ein gelbes Taxi, mit der Aufschrift Seattle. Es kommen zwei Trommelschläge, bum bum, und der Abspann. Und die Folge ist zu Ende. Einmal gut tief durchatmen, mal einen Schluck Wasser nehmen. Ja, ihr Lieben, das war die Pilotfolge, der jüngste Tag. Ich werde jetzt ein Fazit ziehen und werde es nicht wie bei anderen Podcasts machen, dass ich jetzt eine Bewertung abgebe wie eine Note 1 oder ja ein A oder 100% oder Daumen hoch, Daumen runter, Daumen quer, sondern ich werde jetzt für mich ein Fazit ziehen und es wäre schön, wenn wir uns ein bisschen austauschen könnten. Das heißt, also ihr dürft mir gerne über die sozialen Medien, schaut einfach in die Shownotes rein, beziehungsweise ihr dürft mir natürlich auch noch gerne eine E-Mail schicken und euren Standpunkt gerne zur Serie sagen. Wie empfandet ihr die Folge? Wie habt ihr die Folge gesehen? Wie war auch die Besprechung? Ich hätte gerne mal ein bisschen konstruktive Kritik. Bin ich zu schnell vielleicht durch die Folge durch? Oder war manche Szenen nicht nachvollziehbar? Denn für spätere Aufnahmen, beziehungsweise ich kann ja nur wachsen und besser werden, wenn ihr mir eine konstruktive Kritik gebt. Lange Rede, kurzer Sinn, Fazit. Ich habe die Folge seit 2005 nicht mehr gesehen und habe sie jetzt dreimal innerhalb von wenigen Tagen gesehen. Einmal in Deutsch, einmal in Englisch und einmal mit den Kommentaren von Chris Carter. Und ich muss euch echt sagen, diese Serie ist nicht alt geworden, sondern die könnte man auch heute noch problemlos ausstrahlen und könnte natürlich mit natürlich moderneren Medien und so weiter, aber auch heute würde diese Serie noch funktionieren. Ich finde sie hochinteressant, sehr unheimlich, vom Stil perfekt, so wie ich es auch noch in Erinnerung hatte und freue mich jetzt auch auf die nächsten weiteren Jahre mit euch, diese Folgen zu besprechen. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, diese Pilotfolge ist ein ganz guter Einstieg in die Serie. Sehr düster, erinnert mich jetzt diesmal überhaupt nicht an Akte X, auch natürlich von der Machart natürlich schon ein klein wenig, ja, vom Filmen, von der Musik, von den Cuts schon ein wenig, aber sie ist eigentlich eine Krimiserie mit ein ganz klein wenig spirituellem Inhalt, so nenne ich es mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr am 15.05. meinen nächsten Podcast hört, die Folge 02, mit dem Titel Gehenna. Gehenna, ja, ihr habt richtig gehört. Was es mit diesem Wort auf sich hat, das erkläre ich euch dann in dieser Folge. Ihr könnt mich über Twitter erreichen. Schaut einfach mal in die Shownotes rein. Ihr könnt mich über E-Mails erreichen und ab und zu mal meinen YouTube-Kanal reinschauen. Dann findet ihr auch die Specials. Wie gesagt, die nächste Folge am 15.05. Ich lasse jetzt mal die Folge so ein bisschen sacken und würde mich freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, euer Christian.